Ja, heute der letzte Abend hat die Überschrift Miriam Lobpreisleitung mit 80 plus. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr diese Überschrift gelesen habt. Vielleicht habt ihr gedacht, huch, das könnte ja mich betreffen. Vielleicht habt ihr auch gedacht, na, ob das überhaupt geht, in so einem hohen Alter noch Lobpreisleitungen zu übernehmen. Wir wollen uns heute mit der unterschätzten Generation der älteren Menschen beschäftigen. Mein Kollege Michael Slamal hat, ich glaube, vor 2 Wochen oder 3 Wochen über das Zusammentreffen der Generationen gesprochen. Da ging es um den Simeon im Tempel. Und ich möchte heute über die Miriam sprechen, beziehungsweise auch noch über eine zweite Frau, die Hanna, weil es da ein paar Ähnlichkeiten gibt zwischen den beiden. Aber bevor wir das tun, möchte ich einen Blick mit euch in die Bibel werfen, was die Bibel denn zum Thema Alter sagt. Oder hochbetagt sein. Heute gibt es ja so den Unterschied, wir sprechen von Seniorinnen und Senioren, das waren früher die Alten, aber heute sind das die rüstigen Rentner und Rentnerinnen und die, die eigentlich dann 80 plus sind, sind die Hochbetagten. Also die, die wirklich 90, 95 und ich weiß nicht, wie alt werden. Zum Alter in der Bibel, das ist der Vers, den, glaube ich, viele von uns auch kennen, aus dem 3. Buch Mose. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Also wenn wir über alte Menschen nachdenken, zur Zeit des Alten Testaments und in Israel generell in dieser Kultur, dann ist uns relativ schnell klar, dass das Alter etwas Wertzuschätzendes war, etwas, was Respekt verdient hat. Die Alten sollten respektiert werden, die sollten ja Wertschätzung erfahren. Die durften sich guten Gewissens dienen lassen von der jüngeren Generation. Das war dort Usus und das ist ja heute auch noch in vielen Kulturen, die so ähnlich sind wie die der Israeliten damals, auch heute noch so gang und gäbe. Zum Beispiel bei meinem Mann zu Hause in der Kultur ist das auch so. Also du dürftest nie einen alten Menschen mit Vornamen ansprechen oder dich gar von ihm bedienen lassen, ja. Also es ist ganz klar, das Alter ist etwas, vor dem man sich beugen soll, was Respekt verdient hat. Ich habe noch einen anderen Vers rausgesucht aus den Apokryphen, dem Buch der Weisheit. Das ist nicht in jeder Bibel drin, aber zum Beispiel in der Einheitsübersetzung. Da steht im 4. Kapitel, verständig sein ist so gut wie graues Haar. Und ein untadeliges Leben ist so viel wert wie hohes Alter. Ist das nicht schön? Wenn graue Haare mit verständig sein, also mit Weisheit verglichen werden und ein untadeliges Leben genauso viel wert ist oder verglichen wird mit einem hohen Alter. Ich finde das fantastisch. Noch ein Vers aus Jesaja 46, wo Gott den alten Menschen zuspricht, ich habe euch nicht aus den Augen verloren, ihr seid bei mir nicht unterschätzt. Ihr seid in meinen Augen genauso viel wert wie jeder junge und rüstige Mensch. Gott sagt, auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Gott bleibt immer derselbe bis zu unserem letzten Atemzug. Egal, ob wir 95 sind oder sogar die 100 erreichen, Gott ist immer derselbe. Und er hat versprochen, alle seine Verheißungen, die er uns in unserem ganzen Leben macht und auf die wir vertrauen dürfen, die genauso wie immer auch im Alter gelten zu lassen und sich selber daran zu halten. Das heißt, wenn wir auf das Alter schauen, gerade zu Zeiten des Alten Testaments, aber ich denke, das war auch zu Zeiten des Neuen Testaments noch so, dann ist das oft ein ressourcenorientierter Blick. Ihr kennt bestimmt auch den Satz, er starb alt und lebenssatt. Also das ist was Positives, alt werden zu dürfen. Das ist ein Segen. Es ist eine Belohnung fast schon für ein gutes Leben, wenn man alt werden darf. Das wird als Geschenk empfunden. Natürlich gibt es auch so Verse wie, dass jemand alt wurde und nicht mehr gut sehen konnte oder nicht mehr gut hören konnte. Aber es ist niemals mit so einem Negativurteil verbunden. Es ist einfach eine Feststellung, ne, der Mann war alt, konnte nicht mehr gut sehen, aber es ist niemals mit einem Defizit dann verbunden. Es gibt auch hier ist im Buch des Predigers da klingt an, dass das Alter natürlich schon auch schwierige Seiten mit sich bringt. Und der Prediger hat auch nicht so ganz Unrecht, wenn er sagt, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Trotzdem, trotz dieser Stelle, die ja auch eine Realität ausspricht, von der ich glaube, dass sie bei uns, in unserer Zeit, in unserer Kultur mehr Bedeutung hat, dann ist die größere Bedeutung in der Zeit des Alten Testaments, dass das Alter etwas Wertzuschätzendes, etwas Gutes, ein Segen ist. Und das hängt auch ein bisschen mit der damaligen Sozialgemeinschaft zusammen, dieses vierte beziehungsweise fünfte Gebot, je nachdem, in welcher Reihenfolge man das zählt. Da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in deinem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Dieses Gebot, Vater und Mutter zu ehren, das liegt natürlich auch diesem Respekt dem Alter gegenüber zugrunde. Warum? Weil die Eltern einen in die Welt gesetzt haben, logischerweise man ihnen letzten Endes auch das Leben verdankt und das auch, ja, im Alter sind ja die Kinder dann so eine Art Rentenversicherung. Und deshalb ist das ein System, was aufeinander aufbaut. Die Alten sind auf die Jungen angewiesen und die Jungen wissen das, dass die Alten auf sie angewiesen sind. Die Jungen wissen, wir werden unsere Eltern versorgen im Alter. Und deshalb spielt da, glaube ich, auch dieser Respekt und die Wertschätzung des Alters so eine große Rolle. In Deutschland im Jahr 2020 sieht es ein bisschen anders aus meiner Sicht. Ihr dürft gerne mit mir nachher darüber diskutieren, falls ihr eine andere Meinung dazu habt. Ich habe das Gefühl, dass in Industriestaaten sich das verlagert hat. Es gibt Menschen, die auch Respekt bekommen, wenn sie alt sind. Aber ich glaube eher weniger aufgrund des Alters, sondern mehr aufgrund vielleicht ihrer Lebensleistung, wenn sie jetzt ein Chef waren von irgendeiner Firma oder so, oder wenn sie immer noch viel Geld haben im Alter. Ich glaube, dass es bei uns so ist, dass man das Alter nicht mehr durch die eigenen Kinder und Nachkommen absichert, sondern vor allen Dingen, ganz wichtig, durch die Pflegeversicherung, die man abschließt, oder eben auch die Rentenversicherung, dass man überhaupt eine Rente hat, von der man leben kann. Und das trennt das Ganze so ein bisschen aus diesem Familienverhältnis, aus dieser Verantwortung der Familie heraus. Ihr habt bestimmt auch schon ganz oft den Satz gehört von Eltern. Meine Mutter hat es auch gesagt und sagt es immer wieder, ich möchte niemanden im Alter zur Last fallen. Da ist dann immer das große Opfer. Man geht freiwillig irgendwo hin in ein Altenheim und es wird überhaupt nicht danach gefragt, ob man vielleicht als Kind nicht doch auch für die eigene Mutter oder den eigenen Vater sorgen will. Und das geht damit einher, dass man oft Angst hat vor Krankheiten, vor schweren Diagnosen im Alter. Wir legen in Deutschland viel Wert auf Leistungsfähigkeit. Arbeit ist in Deutschland ein ganz hohes Gut. Arbeit zu haben, Arbeit ausüben zu können, Geld zu verdienen, sich auch über Arbeit zu definieren. Mein Mann wundert sich manchmal, wie schnell wir in Gesprächen, wo man sich kennenlernt, fragt, was arbeitest du? Würde man bei denen zu Hause nie machen, weil das nachrangig wichtig ist, was man arbeitet, womit man sein Geld verdient. Da ist die Familie viel wichtiger. Wer bist du, woher kommst du, wer gehört zu dir? Und deshalb ist das Alter eben auch, das verliert an Reiz in Deutschland, weil man natürlich auch Leistungsfähigkeit verliert. Das heißt, das, was bei uns so wichtig ist in einer Leistungsgesellschaft, damit können alte Menschen nicht dienen. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass alte Menschen sich selbst ablehnen mit ihrem Alter, mit ihren Einschränkungen. Und das wiederum ist ein kleines oder manchmal auch großes Hindernis, was vielleicht unseren Dienst angeht für Gott, auch im Alter. Wir können hier in Deutschland das Alter genießen, das ist auch ein Fakt, weil wir eben gut abgesichert sind oder relativ gut. Aber wir sind das auch nur, wenn wir gesund sind, relativ gesund und wenn wir auch genügend Rente haben. Also es gibt ja auch einige Rentnerinnen und Rentner, die eine sehr kleine Rente haben, die gerade so über die Runden kommen. Oder wenn man sehr stark gesundheitlich beeinträchtigt ist, dann kann man das Alter auch nicht mehr genießen. Dann merkt man, dass man eher so aufs Abstellgleis geführt wird. Ich möchte heute über Miriam sprechen, die auch eine alte Frau war. Wir lernen sie in der Bibel als ein junges Mädchen kennen. Ich glaube, ungefähr 10 Jahre muss sie alt gewesen sein, als ihr Bruder Mose geboren wird und dann in Nil im Kästchen ausgesetzt wird und sie im Schilf steht und aufpasst, was mit ihrem Bruder passiert. Also da hat sie schon so dieses Verantwortungsgefühl. Sie ist wahrscheinlich die Älteste in der Familie, die Fürsorglichkeit, und sie kümmert sich um den Mose. Später, als dann Mose, der ist ja dann auch schon 80 Jahre alt, als Gott ihn beruft, durch den brennenden Dornbusch hindurch und er dann mit dem Pharao mehr oder weniger streitet und die 10 Plagen kommen und dann er endlich das Volk Israel aus Ägypten herausführen darf und sie durch das Schilfmeer ziehen, da ist es nämlich zuerst der Mose, der dieses Siegeslied singt. Und die Miriam ordnet sich insofern unter, dass erstmal auch das Siegeslied des Mose gesungen wird, beziehungsweise es uns überliefert wird, und zwar in der vollen Länge. Wir schlagen das gleich auf. Und dann erst nimmt auch die Miriam die Pauke in die Hand und stimmt noch einmal eigentlich dasselbe Siegeslied an, was ihr Bruder schon eingeleitet hat, und wiederholt nochmal den Refrain und ja, leitet den Lobpreis an und ermuntert die anderen Frauen, mit ihr zu singen und zu tanzen und Gott Lob und Ehre zu erweisen, der das Volk gerettet hat durch das Schilfmeer hindurch. Wir gucken mal ins 2. Buch Mose, Kapitel 15, hier steht die Bibelstelle, 2. Mose 15, die Verse 20 bis 21. Ich habe die euch auch hier in der PowerPoint mitgebracht. Da steht dann also: Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Also kann man sich vorstellen, die haben nicht nur gesungen, sondern auch getanzt, Gott zum Lob. Und Miriam sang ihnen vor, das heißt, sie hat vorgesungen und die Frauen haben nachgesungen, etwas sehr Übliches damals. Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Wer von euch hatten die Bibel schon am richtigen Platz aufgedeckt? Du? Darf ich sie mal kurz haben? Ich glaube nämlich, genau. Und am Anfang im Kapitel 15, da steht: Damals sangen Mose und die Kinder Israel dem Herrn dieses Lied. Und dann werden mehrere Verse überliefert, wie dieses ganze Lied ging, und sie freuen sich natürlich einfach über diese Rettung durch das Schilfmeer hindurch, Rettung vor den Ägyptern, die sie verfolgt haben. Und da wird etwas deutlich, was Miriam später in ihrem Leben noch einmal falsch macht. Damit will ich sagen, das, was in dem Augenblick eine Stärke ist, wird ihr auch noch mal zum Verhängnis. Sie ordnet sich ja dem Mose unter. Also Mose hatte das erste Wort, sage ich mal, er war ja sowieso der Anführer. Aaron war ihm zur Seite gegeben, und es war ja damals auch so üblich, dass man sich als Frau untergeordnet hat. Und später wird uns dann berichtet, als sie schon lange durch die Wüste gezogen sind, da stört sich die Miriam irgendwann an der Frau von Mose, an der Zipora. Wir nehmen an, dass die Kuschiterin, von der dort die Rede ist, dass das die Zipora ist. Und sie lehnt sich auf und sagt: Ja, warum nimmt er sich einfach die Freiheit, jetzt also so eine andere, aus einem anderen Volk eine Frau zu heiraten. Und sie wird dann dafür bestraft, dass sie sich so aufgelehnt hat gegen Mose. Also das heißt, Lobpreis hat immer auch was mit Unterordnung und Demut zu tun. Nicht nur, dass wir uns in der Gemeinde auch gegenseitig unterordnen und erst recht auch gegen gewisse Hierarchien oder unter gewisse Hierarchien oder Ränge uns auch unterordnen. Ne? Da gibt es eben jemand, der ist der Leiter oder die Leiterin. Und dann ist es schon auch wichtig, diese Demut zu haben und sich da, ich sage jetzt mal, anzupassen und unterzuordnen. Und Lobpreis generell ist immer eine Unterordnung unter Gott. Mit Lobpreis drücken wir immer aus: Ich bin klein, du bist groß. Ich hatte Angst, aber du hast mir die Angst genommen. Ich habe mir Sorgen gemacht, aber du hast meine Sorgen genommen. Lobpreis bedeutet eigentlich Unterordnung unter die Allmacht Gottes, erkennen und bekennen: Du bist groß, du bist mächtig. Und das zeigt sich eben manchmal auch ob wir fähig sind, uns auch untereinander unterordnen zu können. Im Neuen Testament gibt es ja auch die tolle Stelle, wo steht, ordnet euch einander unter. Das heißt, guckt, wo ihr einander dienen könnt. Nicht, wo ihr übereinander herrschen könnt, sondern wo ihr euch auch einander unterordnen könnt. Und Lobpreis, glaube ich, so wie Gott ihn sich vorstellt, funktioniert immer nur mit Demut. Also Lobpreis aus einem arroganten oder hochmütigen Herzen, das ist wie ein Ungleichzeichen, das passt nicht zusammen. Ich finde, Miriam war mutig schon als junges Mädchen, als sie da zum Schilf geht, hätte ja auch was anderes passieren können. Sie geht aber ihrem Bruder nach. Auch diese Situation, wo sie die Pauke in die Hand nimmt, zeigt, dass sie mutig ist, dass sie keine Angst hat, dort an der Stelle spontan ihre Freude Ausdruck zu verleihen. Und sie wird ja hier in dem kurzen Text auch Prophetin genannt. Das legt nahe, dass sie nicht nur in dem Augenblick Gottes Wort weitergegeben hat oder Gott gelobt hat mit ihren Worten, sondern dass sie auch mehrmals während dieser Wüstenwanderung als Prophetin deutlich und sichtbar wurde. Also, dass sie auch Gottes Wort weitergegeben hat. Sonst hätte sie den Titel Prophetin sicherlich nicht bekommen. Ich möchte euch noch eine zweite Frau vorstellen aus dem Neuen Testament, die Hanna, weil sich da ein bisschen etwas ähnelt zu Miriam. Die Hanna ist nämlich auch eine sehr alte Frau, die im Tempel dient, die also die meiste Zeit im Tempel verbringt. Sie ist eine Witwe und in der Bibel steht, sie war im Tempel Tag und Nacht und hat immer gebetet und auch viel gefastet. Das möchte ich mit euch auch lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 36 bis 38. Die habe ich auch für euch hier in der PowerPoint. Und es war eine Prophetin, also auch hier dieser Titel, was auch dafür spricht, dass das Wort dieser Frau für viele Menschen göttliche Vollmacht hatte. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Sie war hoch betagt. Wir sehen gleich, 84 ist sie nämlich. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu. Da waren gerade Maria und Josef mit dem neugeborenen Jesus im Tempel. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott, Lobpreis Gott gegenüber, und redete von ihm, also von Jesus, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das heißt, sie hat auch ein prophetisches Wort über Jesus ausgesprochen, dass in Jesus der Erlöser für Jerusalem und für die Israeliten gekommen ist. Und sie lobt und preist Gott dafür. Ja. Sie war auch eine Jüdin, ja. Es gibt ja 12 Stämme und Aser ist ein Stamm von den 12. Ja. Also die Prophetin Hanna, ich habe ihr mal die Attribute treu gegeben, weil sie eben täglich wahrscheinlich im Tempel war, viel mit Gott geredet hat und sicherlich auch dadurch voller Gottvertrauen war. Und sie hat ihren Dienst, ihre Nachfolge so gelebt, dass sie Gott gedient hat mit Beten und mit Fasten. Und wir wissen, dass an einer anderen Stelle Jesus sagt, als er einen bösen Geist ausgetrieben hat, diese Art kann durch nichts anderes ausfahren oder bezwungen werden, als durch Beten und Fasten. Das heißt, die Hanna hat einen sehr, sehr wichtigen Dienst getan. Wenn ich so überlege, diese beiden Frauen, die Miriam wird ja noch älter gewesen sein, weil sie ja schon ein gewisses Alter hatte, als der Mose geboren wurde, ja, vielleicht so 19 Jahre alt, 9 oder 10 Jahre alt. Das heißt, sie war schon um die 90 vielleicht, als sie dann die Pauke in die Hand genommen hat. Das ist für uns heute schwer vorstellbar, aber ich besuche ja sehr häufig alte Menschen zu ihren Geburtstagen, 80, 85, 90 und dann jeden Geburtstag, und ich muss sagen, ich treffe auch sehr oft auf über 90-Jährige, die noch ziemlich fit sind und wo ich mir das sehr gut vorstellen könnte, dass wenn die eine Pauke hätten oder dass bei uns Kultur so wäre, die würden auch die Pauke in die Hand nehmen und Gott loben und preisen. Und trotzdem passiert das relativ wenig, dass ich alte, hochbetagte Menschen erlebe, die in einer Gemeinschaft, und da denke ich jetzt mal an die Gottesdienstgemeinschaft, an eine Hauskreisgemeinschaft, an eine Gebetskreisgemeinschaft, an eine Gesellschaft beim Geburtstag. Ich erlebe es relativ selten, dass ein alter, hochbetagter Mensch aufsteht, auch ohne Pauke, und einfach Gott lobt und preist und ein Bekenntnis darüber ablegt, wer Gott, wer Jesus für ihn oder für sie in ihrem Leben ist. Es gibt diese Menschen, und ich habe gerade in letzter Zeit, als ob Gott mir noch mal ein paar Beispiele an die Hand geben wollte für diesen Abend, wirklich mehrere erlebt, wo das genau so war. Vor 2 Wochen haben wir uns zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Seniorenkreis getroffen, unter freiem Himmel bei einer älteren Frau zu Hause, die hatte auch 2 leckere Kuchen gebacken. Und wir saßen so zusammen, wir waren 6 Leute, und eine dieser Frauen, 94 Jahre alt, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten, und die sagt auf einmal: Ich muss euch etwas sagen. Ich bin viel rumgekommen sie ist keine Oberzeusenerin, sie wohnt jetzt schon eine Weile hier, aber sie hat an vielen anderen Orten auch gewohnt. Sie hat gesagt: Ich habe überall Kirchen besucht, habe Gemeinden kennengelernt, aber das, was ich bei euch erlebe, vor allen Dingen was das Gebet betrifft, das hätte sie noch nirgendwo so erlebt. Das Gebet hätte sie von Anfang an so berührt, weil sie gemerkt hat, es sind Menschen, die reden mit Gott wie mit ihrem eigenen Vater, mit ihrer eigenen Mutter, wie Bruder und Schwester, wie Freund und Freundin. Und ich kann das gar nicht so nachmachen wie die alte Frau, die war einfach so erfüllt von Freude und hat so ihrer Freude Ausdruck verliehen, wie toll sie das findet, da in diese Gemeinschaft jetzt mit hineingenommen worden zu sein und da regelmäßig in den Seniorenkreis gehen zu können und an dieser Gebetsgemeinschaft, an dieser Gemeinschaft mit Gott, diese Lebensgemeinschaft mit Gott, daran teilhaben zu dürfen. Und ich habe gedacht, die Frau müsste eigentlich mal im Gottesdienst nach vorne kommen und das vor allen sagen. Ein anderer Mann, der ganz regelmäßig in unsere Gottesdienste kommt und seinen speziellen Platz da hinten hat, auch der segnet mich jedes Mal, wenn ich Gottesdienst halte und ich begrüße ihn. Er wünscht mir immer Gottes Segen, er wünscht mir, dass ich in der Vollmacht Gottes meine Predigt halten kann. Wir unterhalten uns kurz und er ist so voller Gottvertrauen und Dankbarkeit, dass ich eigentlich nie ein Klagen höre aus seinem Mund. Und eine Liedstrophe, die er ganz oft zitiert, manchmal dann auch beim Abendmahl, wenn wir ihm das Abendmahl bringen, dann sagt er: Wer Gott vertraut, hat wohlgebaut im Himmel und auf Erden. Wer sich verlässt auf Jesum Christ, dem muss der Himmel werden. Darum auf dich all Hoffnung ich gar fest und steif tu setzen. Herr Jesu Christ, mein Trost, du bist in Todesnot und Schmerzen. Und ich kann das 1000-mal hören. Ich finde es immer wieder toll, weil ich denke, das ist Lobpreis. Und dadurch, dass er mir das bezeugt, ermuntert er mich, in diesen selben Lobpreis hineinzutreten. Und das ist Lobpreisleitung. Lobpreisleitung hat nichts mit Singen zu tun oder mit Vorsingen und wir singen nach. Wir nennen das oft hier vorne dann den Lobpreisteil, ne, wenn wir 4 Lieder nacheinander singen. Aber Lobpreis beginnt ganz woanders. Lobpreis soll unser ganzes Leben soll Lobpreis sein. Im Neuen Testament steht: Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen über die Hoffnung, die Gott in euer Herz gelegt hat. Und auch das würde bedeuten, Menschen durch dein Bekenntnis in den Lobpreis hineinzuführen. Menschen ermutigen, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Das ist Lobpreisleitung. Leitung heißt ja im Grunde nur, du ergreifst das Wort und du willst andere von einem Ort, nämlich aus der Verzweiflung, aus der Dunkelheit, ins Licht führen. Und das tun wir, indem wir bekennen, indem wir von Gott sprechen, indem wir Bibelverse zitieren oder zum Beispiel auch so einen Liedtext, der alleine schon Bekenntnis und Lobpreis ist. Dann habe ich letztens einen Geburtstagsbesuch gemacht bei einer 85-jährigen Frau. Die hat sich sehr gefreut, dass ich gekommen bin, und wir haben lange zusammengesessen und sie hat mir ihr ganzes Leben erzählt. Ich glaube, das hat sie auch schon mal getan, als ich da war. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil sie mir immer wieder was Neues erzählt, was sie eben das andere Mal noch nicht erzählt hatte. Und dieses Mal hat sie sehr viel von ihren vielen Reisen durch die Welt erzählt. Und sie hat immer wieder während der Erzählungen gesagt: Ich bin so dankbar, dass ich so alt werden darf. Sie ist noch relativ fit. Sie war auch da gerade wieder unterwegs gewesen mit ihrer Tochter an der Nordsee. Und sie hat gesagt, sie weiß gar nicht, wohin mit dieser Dankbarkeit. Sie hätte sich das nie träumen lassen, dass sie so gut, so alt werden kann. Aber sie weiß, wem sie das zu verdanken hat. Und ja, das freut mich, wenn ich das höre. Das ermutigt mich, selber dankbar zu sein, selber meine Sorgen auf Gott zu werfen. Wir sind ja so schnell, so gut darin, unsere Freude, unseren Lobpreis doch so wieder zuzuschütten mit Sorgen und Ängsten, Plänen. Deshalb können wir, glaube ich, gar nicht genug uns gegenseitig in den Lobpreis leiten und führen. Im Zweiergespräch, aber noch schöner fände ich, wäre es, wenn die alten, hochbetagten Menschen auch in unseren Gottesdiensten mit ihrem Bekenntnis mehr Raum hätten. Warum? Weil die hochbetagten Menschen den jungen Menschen etwas voraus haben. Und das ist die Lebenserfahrung und das ist auch die Glaubenserfahrung, also die Erlebnisse mit Gott, die man so durchs ganze Leben hindurch macht. Und mit der Lebens- und Glaubenserfahrung dann natürlich hoffentlich auch diese Glaubensgewissheit, wo junge Menschen schnell abgelenkt sind vom Beruf, von der Familie, was weiß ich nicht alles. Und dann tut es Not, dass es alte Menschen gibt, die sagen, setz dich mal hin, atme mal tief durch, lass uns zusammen beten. Weißt du, ich habe mal das und das erlebt und da hat Gott mich wirklich durch diese schwierige Situation geführt. Diese Bekenntnisse, diese Ermutigungen, alter, hochbetagter Menschen, die brauchen wir. Wir junge Menschen, und da zähle ich mich dazu, wir brauchen gute Vorbilder, gute, alte, hochbetagte Vorbilder. Wenn ich auf alte Menschen treffe, die zaudern und zagen, die sich immer nur beklagen, wo immer alles irgendwie falsch ist, die sind mir kein gutes Vorbild im Glauben. Ich möchte einen glücklichen, zufriedenen alten Menschen sehen, wo ich sagen kann, so möchte ich werden. Ich möchte so im Alter noch sagen können, Gott ist gut, Gott hat mich durch mein Leben geführt und geleitet. Ich bin Gott dankbar. Wir brauchen diese positiven Vorbilder. Und ich glaube, wir haben sie. Aber ich finde, die Alten und Hochbetagten verstecken sich ein bisschen. Und das mag mit dem zusammenhängen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wie wir Alter hier in Deutschland empfinden. Also wenn wir noch relativ fit sind, dann ist es wahrscheinlich einfacher, Gott zu loben und dankbar zu sein. Aber es ist ja auch wichtig, dass wenn Menschen ein Alter erreicht haben und sie können nicht mehr so gut sehen und sie können nicht mehr so gut hören und sie vergessen den einen oder anderen Namen oder das Jahr. Aber was sie nicht vergessen, ist doch, dass Gott treu ist, was sie mit Gott erlebt haben. Und das dann auch zu bezeugen. Wir brauchen diese Vorbilder. Und das, was im Alter auch, was so im Laufe des Lebens Gott uns beibringt, wozu er uns erzieht, ist dann letzten Endes auch diese Gelassenheit und die Demut, die viele junge Menschen nicht haben. Und es ist auch gut, dass junge Menschen manchmal ja auch nicht zu viel nachdenken und eben den Mut haben, nach vorn zu treten. Und trotzdem braucht es die Weisheit des Alters und die Erfahrung mit Gott, die jungen Menschen hilft, den richtigen Weg zu finden im Leben. Die jungen Menschen hilft, auch in diese Gelassenheit, in diese Demut hineinzukommen. Nicht um jeden Preis den eigenen Willen durchzusetzen. Man kann von jungen Menschen überhaupt nicht erwarten, dass sie schon eine Situation erkennen. Als alter Mensch kann man das schneller, weil man eben eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt. Man hat die Draufsicht, man hat die Rücksicht, ja, man schaut zurück aufs Leben, wo der junge Mensch noch nach vorne schaut und keine Ahnung hat, was wird. Was ich schade finde und wo ich euch ermutigen möchte, entweder euch selbst oder wenn es euch noch nicht betrifft, weil ihr noch jung seid, dann gebt es bitte weiter an Menschen, die jenseits der 80 sind. Ich finde es schade, dass wir uns, wenn wir nicht mehr so leistungsfähig sind, zurückziehen, dass wir uns verstecken. Dass wir nicht stolz sind auf unsere grauen Haare. Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sich die Haare färbt, aber ich möchte euch nur zeigen, Ich treffe auf viele ältere Menschen, die sich selbst nicht annehmen können und lieben können. Ich dachte immer, das ist nur ein Problem der pubertierenden Kinder, bis man es dann irgendwann geschafft hat, sich selber zu lieben und anzunehmen. Aber ich merke, es bleibt lebenslang ein Thema. Sich selbst anzunehmen und zu lieben, gerade im Alter, wenn man eben nicht mehr so leistungsfähig ist. Ich möchte euch das ans Herz legen, dass ihr, wenn ihr das bei euch selber merkt, dass ihr eigentlich mit eurer Lebenssituation unzufrieden seid, dass ihr damit hadert, weil ihr irgendwelche Einschränkungen spürt, dass die Belastungsfähigkeit nachlässt, dass ihr langsamer werdet, alles, was so mit dem Alter einhergeht. Wenn ihr merkt, dass ihr euch daran stoßt, dass euch das ärgert, dass das dazu führt, dass ihr euch zurücknehmt, bitte bringt das im Gebet vor Gott. Bringt das im Gebet vor Gott und bittet ihn darum, dass er euch Liebe schenkt zu euch selbst in eurer Lebenssituation. Dass ihr euch selber lieben und annehmen könnt mit den Macken, die das Alter mit sich bringt. Denn wenn Gott dich annehmen kann bis zu deinem letzten Atemzug, wenn du vielleicht abgemagert und schon total verändert auf dem Bett liegst, liebt Gott dich noch genauso, wie als du ein süßes Baby warst und alle gesagt haben, oh. Gottes Liebe zu dir ändert sich nicht. Aber wir machen sozusagen, wir bauen eine Mauer und sagen, Gott, gebrauch die jungen Leute. Vielleicht betest du sogar für viele junge Leute, dass Gott sie rufen möge und in die Nachfolge führen möge. Aber vielleicht möchte Gott dich und dich und dich in die Nachfolge rufen. Und du hast schon längst abgeschlossen und gesagt, ich gehöre jetzt zum alten Eisen, jetzt sind andere dran. Vielleicht stimmt das in einem bestimmten Bereich deines Lebens. Aber ich bin zu 100% sicher, dass jeder von uns, der hier sitzt und auch all die Menschen, die ich besuche, jede und jeder von ihnen, egal wie alt sie sind, kann Lobpreis tun, Lobpreis leiten, Zeugnis abgeben über seinen Glauben, über sein Vertrauen. Durch Gebet. Ich kenne viele ältere, hochbetagte Menschen, die viel beten und das ist Gold wert. Wir brauchen die Fürbitte der alten Menschen. Wenn ich Taufgespräche führe, ich kann euch sagen, es sind in 80% oder 90% der Fälle nicht die Eltern, die das Kind zum Glauben führen, sondern es sind die Großeltern. Und ich hoffe und wünsche und bete, dass aus den Eltern irgendwann auch Großeltern werden, die das dann für ihre Enkel tun. Die Frage ist, wo können wir als alte, hochbetagte Menschen unseren Dienst tun? Wo können wir Zeugnis über unseren Glauben abgeben, so dass es andere ermutigt und selber in den Lobpreis hineinführt? Ich denke, das können wir im Gottesdienst tun. Und ich würde mir wünschen, dass wir das häufiger machen. Und da brauche ich eure Hilfe dabei. Ich habe nachher gleich eine Aufgabe für euch. Im Hauskreis. Wenn ich hier so durch die Reihen gucke, glaube ich, dass fast alle von euch in einem Hauskreis sind. Und das ist gut so. Bleibt dabei. Und wenn ihr jemanden kennt, der zu unserer Gemeinde gehört oder wo ihr, oder vielleicht auch nicht, macht diesen alten, hochbetagten Menschen Mut, Mitglied eines Hauskreises zu werden. Ich selber war in einem Hauskreis, wo wir jedes Alter vertreten hatten. Und das ist so bereichernd, wenn man die Sicht aus verschiedenen Generationen hat. Es braucht die Sicht der Alten und Hochbetagten. Es braucht die Glaubens- und die Lebenserfahrung, den Lobpreis der Alten und Hochbetagten. Oder Gebetskreise. Wir haben ein paar wenige Gebetskreise in unserer Gemeinde. Ich kenne ein oder zwei Gebetskreise, wo auch sehr alte oder ältere Menschen sind. Aber wir könnten gerne noch viel mehr haben. Und wenn es kein Gebetskreis ist, dann vielleicht eine Zweierschaft. Ich habe hier stehen mit jüngerem Mann, jüngerer Frau, je nachdem, ob es eben eine Frau oder ein Mann ist, mit dem man sich trifft. Es kann aber auch gleichaltrig sein. Aber beim Gleichaltrigsein geht es mehr um eine Zweierschaft auf Augenhöhe, also ich sage jetzt mal wie eine Freundschaft, eine Partnerschaft. Aber wenn es ein jüngerer Mann, eine jüngere Frau ist, dann geht es wirklich mehr um das Thema Lobpreisleitung. Ich führe jemanden in diesen Lobpreis hinein, in das Bekenntnis, in das Gottvertrauen. Natürlich bereichert man sich da auch gegenseitig, völlig klar. Und die Gebetswoche. Wieder im November rund um den Buß- und Bettag haben wir jedes Jahr die Gebetswoche 24/7, also rund um die Uhr. Das haben wir, glaube ich, vielleicht in ein oder zwei Jahren geschafft, ganz am Anfang. Aber selbst wenn wir es schaffen würden, von morgens bis abends die Kirche durchgängig, immer, dass jemand für eine Stunde da ist. Manche finden das abschreckend, eine Stunde mit Gott zu reden, aber das heißt ja nicht, dass du eine Stunde reden musst. Gebet mit Gott heißt, auch in Gottes Gegenwart sitzen, über ihn nachdenken, in seinem Wort lesen, ein Lied singen, in Gedanken, vielleicht ist es dann auch schon wieder laut erlaubt hier in unserer Kirche. Eine Stunde Zeit haben. Ihr glaubt gar nicht, wenn man Gott diese Stunde gibt, wir denken ja immer, wir geben Gott was. Wenn wir Gott diese Stunde zur Verfügung stellen, dann wird Gott diese Stunde auch nutzen. Dann gibt er uns was. Vielleicht eine Vision, vielleicht eine Vorstellung, ein Traum. Vielleicht führt er unsere Gedanken im Gebet zu einem Menschen, an den wir vorher gar nicht gedacht haben. Und auf einmal liegt eine Fürbitte auf unserem Mund, die wir nicht geplant haben. Ihr seht, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich könnte noch aufzählen, in der Nachbarschaft, in der Hausgemeinschaft. Es gibt viele Möglichkeiten. In eurer eigenen Familie, Geschwister, Nichten, Neffen, Enkel. Also es gibt viele Menschen. Aber wichtig ist, dass ihr Gott fragt. Eine der Fragen, die wir uns gleich stellen wollen, ist, wo siehst du mich? Wo siehst du mich? Was denkst du, wo ich dir dienen kann? Wie kann uns das gelingen, auch im Alter oder hochbetagt, Lobpreis zu leiten, zum Lobpreis zu ermuntern, Menschen da hineinzuführen? Ich denke schon, da gehört Mut dazu. Man muss sich selber überwinden. Ich habe ja hier auch die Selbstannahme nochmal stehen. Sich selbst lieben und aus dieser Liebe heraus anderen auch diese Liebe weitergeben und Mut zusprechen, ihre eigene Situation anzunehmen. Und dann eben auch diese Hindernisse, die wir uns manchmal selber bauen, zu überwinden. Zu überwinden, dass ich mich eigentlich schwach fühle, weil ich nicht mehr so gut hören kann oder nicht mehr so gut sehen kann oder langsamer geworden bin. Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wer, wenn nicht die alten und hochbetagten Menschen, sollte diese Verheißung ganz persönlich für sich nehmen? Halleluja! Rühme dich deiner Schwachheit, rühme dich deines Alters. Das sagt Gott zu uns. Und wie? Natürlich mit Gott Vertrauen, aber eben auch Gottes Furcht. Ich frage dich, hast du noch diese Furcht, diesen Respekt vor Gott? Traust du ihm zu, dass er dich in deinem Alter gebrauchen kann als sein Werkzeug? Das traust du ihm zu, dass er immer noch einen Plan mit deinem Leben hat? Auch wenn du vielleicht in Gedanken schon abgeschlossen hast und sagst, mit mir ist es jetzt, ich guck mal, dass ich das noch irgendwie rumkriege, aber ich erwarte nicht mehr viel vom Leben, das wäre schade. Das haben die Miriam in dem Alter und die Hanna in dem Alter bestimmt nicht gedacht. Da bin ich auch schon am Ende des Vortrags angelangt. Ich lade euch ein, jetzt so wie ihr sitzt und bitte bleibt auch so sitzen und unterhaltet euch so, wie ihr nah beieinander sitzt, dass wir die Abstände einhalten, über diese drei Fragen euch auszutauschen und drüber nachzudenken oder etwas, was euch jetzt in dem Vortrag angesprochen hat, das könnt ihr natürlich auch machen. Meine drei Fragen, die ich für euch habe: Was hindert dich, dein Zeugnis vor der Gemeinde abzulegen? Es kann natürlich sein, dass das, was dich hindert, die Pfarrerin oder der Pfarrer ist, die dich nicht fragen. Ich habe mir vorgenommen, das zu ändern. Also ich habe schon was gelernt in Vorbereitung auf diesen Abend. Aber vielleicht gibt es auch noch was anderes, was dich hindert. Welche Gründe hast du, Gott zu loben? Also überleg dir mal wirklich deinen eigenen Lobpreis. Was würdest du sagen? Die Miriam hat aus der Situation heraus gesagt, Gott hat Ross und Reiter ins Meer gestürzt, hat uns gerettet vor den Feinden. Was ist dein Lobpreis? Was ist dein Grund, wofür du Gott dankbar sein kannst und ihn loben kannst? Und die dritte Frage, welches sind jetzt im Alter immer noch deine Gaben und Fähigkeiten im Dienst für den Herrn? Also, wir gucken ja gerne so defizitorientiert, was wir alles nicht mehr können, wenn wir alt sind. Das hängt mit diesem leistungsorientierten Denken zusammen in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Aber was, wenn du mal den ressourcenorientierten Blick wagst und guckst, was kann ich noch? Was kann ich noch tun, um anderen Menschen zu zeigen, ich bin glücklich mit meinem Herrn an meiner Seite? Ich sag euch, es gibt so viele Möglichkeiten. Sogar eine WhatsApp an eine bestimmte Person, jeden Tag, Oder einmal in der Woche, ich ermutige dich, ich segne dich. Was auch immer. So wie Eltern das für ihre kleinen Kinder tun und sie immer wieder segnen. Das kannst du auch noch mit 80, 85, 90, 95 so lange, wie es möglich ist. Aber bitte setz die Grenze nicht schon 10 Jahre vorher. Warum? Also denkt gerne über diese 3 Fragen nach. Ich zeige dir euch gleich nochmal, ich habe auch noch 2 Aufforderungen für euch, die dürft ihr als Hausaufgabe mit nach Hause nehmen. Formuliere dein eigenes Glaubensbekenntnis oder deinen eigenen Lobpreis und schick ihn mir per E-Mail oder wirf ihn mir in den Briefkasten. Aber nur, wenn du auch mutig genug wärst, ihn dann im Gottesdienst auch weiterzugeben. Nein, das letzte nehme ich weg. Du darfst es mir auch einwerfen oder schicken, wenn du nicht mutig bist, dann veröffentliche das vielleicht im Gemeindebrief. Also, ich werde euch in die Öffentlichkeit holen. Ich werde euch aus eurem Versteck rausholen. Und die andere Sache, das hatte ich ja auch schon gesagt, das ist das Allerwichtigste überhaupt, weil Eigeninitiative und falscher Eifer nützen uns gar nichts. Bittet Gott, dass er euch zeigt, wo und wie er euch, wie er dich gebrauchen kann und will. Diese 3 Fragen und die 2 Aufforderungen, die nehmt ihr mit nach Hause, aber über diese 3 Fragen oder was euch angesprochen hat, dürft ihr jetzt gerne 10, 15, 20 Minuten drüber sprechen, und wenn ihr Lust und das Vertrauen habt zu der Person, der ihr jetzt nahe sitzt, dürft ihr gerne auch schon dafür beten. Ich würde dann in der Viertelstunde, 21 Uhr, mache ich dann den Abschluss. Okay? Dann gute Unterhaltung.